Deutschlandfunk Nova. Update mit Ralf Günther.
Gaza und die Hamas, das Westjordanland und die palästinensische Autonomiebehörde, die PLO, die Fatah und drumherum um diese Gebiete Israel mit der 6. Regierung Benjamin Netanyahus. Der palästinensische Premierminister Mohamed Shtayyeh ist zurückgetreten.
Mohamed Shtayyeh gehört zur palästinensischen Autonomiebehörde. In Teilen dieses von Israel besetzten Westjordanlandes hat die palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle, nicht aber im Gaza.
Das sagt unser Korrespondent gleich hier bei uns. Was bedeutet denn eigentlich dieser Rücktritt und wer könnten die Player auf Seiten der Palästinenser in Zukunft sein? Sollte es die Hamas in Gaza irgendwann nicht mehr geben? Das ist Thema hier bei uns. Außerdem, ihr habt vielleicht auch dieses unangenehme Video gesehen einer Profi-Golfspielerin, die gerade auf der Driving Range ein paar Schläge übt und dann von der Seite angelabert wird. Von einem Mann, der ihr erklärt, wie sie es besser machen kann. Mansplaining at its best. Also wenn Männer Frauen die Welt erklären. Lassen wir uns erklären von einer Frau glücklicherweise. Und wir haben auch Lösungsvorschläge. Johannes Döppelt aus unserem Team ist auch noch dabei. Johannes, und ich weiß, du liebst Hochprozentiges.
Ja.
Bei Schokolade.
Also zu viel finde ich auch nicht gut. So 80-85% Kakaoanteil finde ich schon wieder zu viel. Aber 70 muss es schon sein. Alles darunter ist mir viel zu süß.
Ja. Jetzt haben wir zuletzt gemeldet, dass der Kakaopreis gestiegen ist und weiter steigt. Das macht bei meiner Lieblings-Alpenmilchschokolade wahrscheinlich sehr wenig aus, weil die eh nur aus Zucker besteht. Aber bei deiner 70-prozentigen, oioioi. Ja. Was der Kakaopreis mit dem Schokopreis macht, das sagt euch Johannes gleich.
Deutschlandfunk Nova.
Der palästinensische Premierminister Mohamed Shtayyeh, der hat heute seinen Rücktritt eingereicht. Palästinensischer Premierminister, das klingt so, als gäbe es einfach ein Land, ne? Palästina, und er wäre der Regierungschef. Aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt das Westjordanland, es gibt Gaza und es gibt verschiedene Regierungen. Wer regiert wo und was und hat welche Unterstützung auch der Menschen in welcher Region? Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Benjamin Hammer live aus Tel Aviv. Zu welcher Regierung gehört Mohamed Shtayyeh? Über welches Gebiet bestimmt seine Regierung?
Mohamed Shtayyeh gehört zur palästinensischen Autonomiebehörde. Also das ist noch kein Staat Palästina, den gibt's nicht, sondern die palästinensische Autonomiebehörde, gegründet in den 90er Jahren auf dem Weg zu einem palästinensischen Staat. Und um es noch komplizierter zu machen, so richtig autonom ist diese Autonomiebehörde auch nicht. Stichwort israelische Besatzung im Westjordanland. Und Westjordanland ist jetzt aber das richtige Stichwort. In Teilen dieses von Israel besetzten Westjordanlandes hat die palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle, nicht aber im Gazastreifen, der ist ungefähr so 50-100 Kilometer entfernt, geografisch getrennt vom Westjordanland. Da hat die Hamas die Kontrolle übernommen 2006. Mittlerweile durch den Gazakrieg immer weniger die Kontrolle.
2006, aber 2006 wurde die Hamas ja auch gewählt, richtig?
Genau, richtig. Und das würde die Hamas auch immer wieder betonen, wenn sie sich selber verteidigt und sagt, schaut doch her. Das war damals der Wille der Bevölkerung. Richtig ist, ja, die hatten eine Parlamentsmehrheit. Ismail Haniyeh, der Mann, der im Moment von Katar aus sich häufiger meldet, der Hamas-Chef, der war auch mal palästinensischer Premierminister tatsächlich. Das wirkte alles irgendwie demokratisch, aber nein, die Hamas ist eingestuft von Deutschland und vielen anderen Ländern als Terrororganisation und vor 20 Jahren gewählt, da kann man natürlich heute nicht mehr von einer demokratischen Legitimation sprechen. Das gilt übrigens auch, zurück ins Westjordanland, für die Fatah, für die palästinensische Autonomiebehörde. Da ist auch sehr, sehr viel Frust bei der Bevölkerung da, die denen eigentlich nicht mehr vertraut.
Okay, und wie kam es jetzt zum Rücktritt von Shtayyeh?
Also die Ablehnung der Bevölkerung ist definitiv ein Punkt. Dann ist natürlich im Moment nichts mehr, wie es ist in den palästinensischen Gebieten wegen des Gazakrieges, wegen der heftigen israelischen Reaktion, das kann man, glaube ich, so sagen, auf die Terroranschläge des 7. Oktober. Und dann gibt es Druck, unter anderem aus den USA. Die USA sagen, wenn es irgendwie eine Zukunft geben soll für einen palästinensischen Staat, dann brauchen wir eine funktionierende, akzeptierte und auch nicht korrupte palästinensische Autonomiebehörde. Und deshalb haben die USA Druck gemacht, dass es eine sogenannte Technokratenregierung gibt, wird weniger Ideologie, mehr Expertise. Und dieser Rücktritt von Steyer, der soll das jetzt einleiten.
Soweit der Wunsch der USA. Aber die Frage ist natürlich auch, was möchte Israel? Angenommen, die Kämpfe in Gaza gehen irgendwann zu Ende. Israel hätte möglicherweise sein Ziel erreicht, aus deren Sicht die Hamas zu zerstören in Gaza. Welche Regierung könnte sich denn zuständig fühlen für alle Palästinenserinnen und Palästinenser, sowohl in Gaza als auch im Westjordanland? Und gleichzeitig ist Israel auch dabei und sagt, das ist okay so.
Ja, das ist schwierig. Also es gibt eigentlich eine klare Antwort. Die palästinensische Autonomiebehörde. Das basiert auf den Oslo-Verträgen aus den 90er Jahren. Wir erinnern uns, der US-Präsident, der seine Arme ausbreitet und hinter Arafat und Rabin steht. Und die große Hoffnung, dieses ganze Oslo-Projekt, diesen Oslo-Friedensprozess, den könnte man aus der Schublade holen. Da würde dann auch die palästinensische Autonomiebehörde drinstehen. Und die USA haben das auch vor, dass die palästinensische Autonomiebehörde auch den Gazastreifen wieder übernimmt und das dann in Richtung palästinensischer Staat geht. Da sagt aber Israel großes Veto. Israel sagt, da gibt's eine zu große Nähe für den Terror. Kritiker von Israel wiederum, die würden sagen, na klar lehnt ihr das ab. Na klar lehnt ihr die palästinensische Autonomiebehörde im Gazastreifen ab, weil wenn sie die Kontrolle übernimmt, dann ist es nicht mehr weit zu einem palästinensischen Staat. Und ich glaube, das kann man ganz objektiv so feststellen und sagen, große Teile der israelischen Regierung lehnen einen palästinensischen Staat ab.
Der palästinensische Premierminister Mohamed Steyer ist zurückgetreten. Hintergründe von Benjamin Hammer, live aus Tel Aviv. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
35 Tonnen Kokain. So viel wurde in Deutschland im vergangenen Jahr sichergestellt. Wie viel Kokain tatsächlich aus anderen Ländern nach Deutschland kommt, darüber gibt es leider keine richtigen Zahlen. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, die will dagegen vorgehen und reist deshalb jetzt nach Südamerika, genauer nach Brasilien, Peru, Ecuador und Kolumbien.
Drogenbanden üben eine unfassbare Spirale der Gewalt aus. Ermittler in den Niederlanden und Belgien haben sogar Folterkammern entdeckt und wir haben erlebt, wie dort Journalisten und Staatsanwälte bedroht oder sogar ermordet wurden und das mitten in Europa.
Das Ziel ist klar, eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Ländern, um Drogenhandel zu vermeiden. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Anne Herberg in Brasilia, Nancy Faeser in Südamerika. Anne, wie sehr zittern die Drogenkartelle vor Angst?
Ja, es hält sich noch in Grenzen. Wir waren heute vor allem erstmal bei offiziellen Besuchen unterwegs hier in der Hauptstadt Brasilia. Es gibt die Ankündigung, dass man eben vor allem die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern ausbauen möchte. Das tut ziemlich Not, denn es ist ja in den letzten Jahren gab es ja eine regelrechte Explosion, eine regelrechte Kokainschwemme von Südamerika Richtung Europa. Auch der Konsum bei uns in Europa ist ja ziemlich angestiegen. Und hier in Südamerika ist eher so die Frage, warum kommen sie erst jetzt, dass hier mal was passiert? Denn die merken ja auch, dass da einiges im Gange ist.
Wie stellt sich die Innenministerin eine Zusammenarbeit mit den Ländern vor?
Ja, es geht ja vor allem darum, dass man sagt, okay, wie kommen diese Drogen nach Europa? Sie kommen ja vor allem über Containerschiffe. Das ist ein Milliardengeschäft, das dann eben nicht mehr nur in Südamerika eine riesige Gewaltspirale anheizt, sondern ja zunehmend auch bei uns und Europa. Ich nenne mal vor allem die Niederlande und Belgien da als Beispiele. Aber die Sorge, dass das auch beispielsweise in Hamburg irgendwann mal eine Realität werden könnte, die nimmt natürlich zu. Das heißt, was man jetzt vor allem machen will, ist erstmal an die Logistik zu gehen, also da die geheimdienstliche Zusammenarbeit und die Ermittlungstätigkeit auszubauen, die Kontrollen an den Häfen zu verstärken, gemeinsam einfach auch schneller vor allem Ermittlungsergebnisse auszutauschen. Denn wir haben es mit international agierenden Verbrecherorganisationen zu tun. Die kennen keine Grenzen, die kennen auch keine Bürokratie. Die sind pragmatisch und wahnsinnig schnell. Ja, und die Behörden, die kommen erst jetzt langsam darauf, dass sie eben ihre Zusammenarbeit besser ausbauen müssen. Also das ist genau das Problem. Und um diese Langsamkeit da rauszunehmen, versucht man eben jetzt vor allem an der Ecke erstmal anzufangen.
Du sagst, die kriminellen Banden sind schnell, sie sind vernetzt. Heute ist die Innenministerin bei ihrer ersten Station eben in Brasilien, wo du ja auch bist. Wie müssen wir uns denn das Drogengeschäft in Brasilien selbst vorstellen? Also wie mächtig sind da auch die Kartelle?
Sie sind wahnsinnig mächtig und ich schmeiß euch jetzt mal drei Buchstaben in den Raum. PCC, das hat wahrscheinlich in Deutschland, haben das nur die wenigsten gehört. Das ist aber das mittlerweile am schnellsten wachsende Mafia-Organisation hier in Brasilien. Das Primeiro Comando da Capital, das war mal eine Gefängnisbande aus São Paulo. Und die sind mittlerweile so weit vernetzt, die haben Zellen in den Nachbarländern. Die organisieren im Grunde die komplette Logistik vom bolivianischen Kokainproduzenten, dann den Transport über Paraguay, über Brasilien zu den verschiedenen Häfen, haben dann eben lukrative Partnerschaften sowohl mit Mafias aus dem Balkanraum, albanische, serbische, als auch ganz, ganz eng mit der italienischen Ndrangheta arbeiten sie zusammen, aber eben auch mit afrikanischen Mafias, zum Beispiel mit der nigerianischen, wo dann der Transport nach Europa über Afrika läuft, eine noch weniger kontrolliertere Route als der Transport direkt von Südamerika nach Europa. Und diese Organisation, die PCC beispielsweise, die haben mittlerweile 40.000 Mitglieder, 60.000 Leute, die für sie lose arbeiten. Das ist ein modernes Unternehmen. Die sourcen aus, die arbeiten mit dem, der gerade da ist, können eben zurückgreifen auf unglaubliche Summen und sind mittlerweile auch militärisch immer stärker. Noch nicht so stark wie die mexikanischen Kartelle, von denen wir die größten Horrorszenen kennen. Aber es ist auch in Brasilien so, dass diese Netzwerke natürlich auch immer mehr staatliche Institutionen unterwandern, denn dieses Geschäft funktioniert natürlich nur mit Hilfe von Korruption.
Und wie wird Nancy Faeser da heute in Brasilien empfangen? Also gibt es ein großes Interesse an der Zusammenarbeit mit Deutschland, mit Europa?
Das gibt es tatsächlich. Wir hatten neulich ein Interview mit dem Staatsanwalt hier in Brasilien, der sein Leben praktisch der Ermittlung des PCC gewidmet hat. Der hat eine größere Polizeieskorte als der Präsident. Der verlässt sein Haus seit 5 Jahren nicht mehr. Er sagt uns, wir haben mittlerweile mit vielen europäischen Ländern eine gute Zusammenarbeit. In Deutschland hakt es noch. Wir haben teilweise das Gefühl, die haben noch gar nicht so richtig realisiert, mit welchen Strukturen sie es eigentlich zu tun haben. Aber dass jetzt jemand da ist, das wird sehr, sehr positiv aufgenommen. Denn alle sind sich einig, wir müssen was tun. Es hat sich wenig getan im Grunde. Es gab wenig Ideen im Kampf gegen die Drogenkriminalität international in den letzten Jahren. Und die Kartelle werden immer mächtiger und breiten sich immer mehr aus. Und das Geschäft, wie gesagt, reißt nicht ab.
Nancy Faesers Reise nach Südamerika geht los in Brasilien, Peru, Ecuador, Kolumbien, steht alles noch an. Hintergründe waren das von unserer Korrespondentin Anne Herberg. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Wie ist es bei euch? Welcher Typ seid ihr? Vollmilch, 70% oder so richtig hardcore mit 80% oder 90%, damit die Schokolade bloß nicht mehr süß ist, sondern fast nur noch nach purem Kakao schmeckt? Hier ist Deutschlandfunk Nova. Es ist letztlich auch egal, ob ihr Schokolade, Schokoriegel, Schokobons oder sonst was am liebsten esst. Auf alle Schokofans könnten nämlich bald deutlich höhere Preise zukommen. Der Grund ist, der Rohstoff Kakao ist gerade knapp und deshalb auch so teuer wie nie zuvor. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich für uns das mal genauer angeschaut. Von welchen Preissteigerungen reden wir hier?
So um die 170% innerhalb eines Jahres, wenn man sich den Kakaopreis an der Rohstoffbörse in London anguckt. Und Kakao ist damit der Rohstoff, der in den letzten 12 Monaten wirklich am krassesten gestiegen ist vom Preis her. Also es gibt nichts Vergleichbares. Und das merken natürlich auch die Süßwarenhersteller in Deutschland. Also ein Sprecher von Rittersport hat zum Beispiel gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass sie sowas noch nicht erlebt haben und die Versorgung mit Kakao auch nicht mehr sicher sei für sie. Und ja, das ist für Deutschland aus wirtschaftlicher Sicht auch deshalb nicht unwichtig, weil Deutschland tatsächlich der größte Exporteur für Schokoladenwaren weltweit ist.
Warum ist denn Kakao gerade so teuer? Also wo liegen die Gründe?
Ja, die Gründe liegen vor allem in den beiden Ländern, die zusammen den meisten Kakao für den Weltmarkt produzieren, nämlich die Elfenbeinküste und Ghana. Und da war das Wetter in den vergangenen Monaten und Jahren einfach überhaupt nicht gut für die Kakaobäume, die da stehen. Also entweder es war sehr trocken oder es hat sehr stark und lange geregnet, unter anderem beides bedingt durch den Klimawandel. Und die großen Kakaobaumplantagen, die es da gibt, die sind dafür einfach sehr anfällig. Das sagt Ulrike Hartner. Sie arbeitet bei der Umweltschutzorganisation WWF und kümmert sich da unter anderem um das Thema Kakaoanbau.
Der Anbau findet vor allem in Monokulturen statt und dadurch gibt es eben eine sehr geringe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Also es sind einerseits Extremwetterereignisse wie langanhaltende Dürren oder Starkregen, aber eben auch Krankheiten können sich dadurch schneller übertragen.
Ja, und das extreme Wetter hat die Verbreitung dieser Krankheiten dann auch nochmal begünstigt und so mussten dann viele Kakaobäume gefällt werden. Und das alles hat dazu geführt, dass die letzte Ernte schon die dritte schlechte Ernte in Folge war. Gibt also nur relativ wenig Kakao auf dem Markt. Nachfrage ist trotzdem weiter hoch und so steigen die Preise.
Was bedeutet das jetzt für die Kakaobauern in Westafrika, in den Anbauländern? Profitieren die dann nicht auch irgendwie und hoffentlich irgendwann mal davon, dass die Preise höher sind als sonst?
Nee, leider nicht. Also es sind vor allem Kleinbauern, die den Kakao da in Ghana und in der Elfenbeinküste anbauen und die bekommen aber generell nur sehr wenig ab von dem Geld, das mit Schokolade und Co. verdient wird. Also die Kleinbauern, die bekommen von ihren Regierungen in den Ländern oft feste Preise garantiert, die aber sehr, sehr niedrig sind. Also wenn eine Tafel Schokolade zum Beispiel 1 Euro kostet, dann landen davon nur ungefähr 6 bis 7 Cent bei den Bauern und viele Kakaobauern leben in Westafrika deshalb in Armut. Und die aktuellen Ernteausfälle, die machen die Situation auch noch schlimmer. Also der WWF spricht von dramatischen Folgen für die Kakaobauern da aktuell.
Wir haben jetzt vom Rohstoff Kakao gesprochen, der so krass wie teurer geworden ist. Aber was heißt das für den Schokoladenpreis hier bei uns im Supermarkt? 170% mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Nee, also insgesamt sagt die Branche dazu auch gerade nur wenig. Der Branchenverband der Süßwarenhersteller sagt zum Beispiel nur, dass gestiegene Rohstoffpreise an die Verbraucher weitergegeben werden könnten. Also noch ist das alles im Konjunktiv. Schokoladenhersteller Lindt, der hat schon etwas deutlicher das Ganze gemacht. Die sagen, wir haben unsere Preise 2023, also im vergangenen Jahr, schon angezogen und der hohe Kakaopreis war dafür der Hauptgrund. Diese aktuell ja wirklich super hohen Kakaopreise werden wir aber insgesamt jetzt wohl noch nicht im Supermarkt so direkt bemerken. Denn die Süßwarenhersteller, die kaufen ihren Kakao in der Regel schon ziemlich früh ein, also zum Beispiel schon ein Jahr, bevor sie den Kakao dann überhaupt brauchen für ihre Schokoladenproduktion. Und vor einem Jahr, da waren die Preise ja noch viel niedriger als heute. Also wird sich erst so in den kommenden Monaten zeigen, um wie viel teurer die Tafel Schokolade oder andere Schokoprodukte dann wirklich werden.
Die Schoki im Supermarkt könnte bald teurer werden. Grund sind die aktuellen Rekordpreise beim Rohstoff Kakao.
Deutschlandfunk Nova.
Der Tod von Alexei Nawalny, der sorgt weiter für Schlagzeilen. Wie der Kreml-Kritiker im Alter von 47 Jahren in einem russischen Straflager ums Leben gekommen ist, das ist nicht geklärt. Sein Team sagt, dass im Totenschein von natürlichen Ursachen die Rede sein soll. Aber viele Oppositionelle in Russland glauben, dass Nawalny getötet wurde. Sie geben dem russischen Präsidenten Putin die Schuld. Vielleicht hätte das Ganze, und das hören wir jetzt dieser Tage, aber auch ganz anders ausgehen können. Darüber berichtet nämlich Nawalnys Team heute. Es hätte einen Gefangenenaustausch geben können, der sogar kurz bevorgestanden haben soll. Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was genau ist darüber bekannt?
Ja, bis jetzt gibt es nur ein YouTube-Video, das heute hochgeladen worden ist. Da spricht die politische Direktorin des Nawalny-Fonds für die Bekämpfung der Korruption, Maria Pevcic. Und sie sagte, dass Nawalny in den kommenden Tagen freikommen sollte eigentlich, weil eine Entscheidung für seinen Austausch erreicht worden sei.
Nawalny in den nächsten Tagen sollte auf der Freiheit sein, weil wir die Entscheidung über seine Abmene haben.
Sie sagt, dass Nawalny und 2 US-Amerikaner freikommen sollten. Ein humanitärer Austausch sei das gewesen oder sollte das sein. Für diese 3 sollte der Tiergartenmörder, der in Deutschland in Haft sitzt, freikommen.
Der Tiergartenmord, wir erinnern uns, das war in Berlin. Da ist ein Russe zu lebenslanger Haft verurteilt worden.
Ja genau, Vadim K., der ist vor mehr als zwei Jahren verurteilt worden, weil er im Berliner Tiergarten einen Exil-Tschetschenen ermordet hatte. Und die Justiz, die ging davon aus, dass er den Mord im Auftrag staatlicher russischer Stellen begangen hat. Und seit der Verurteilung soll es Versuche von russischer Seite gegeben haben, Vadim K. durch so einen Gefangenenaustausch dann freizubekommen.
Aber Nawalny ist vor 10 Tagen gestorben. Wie passt das zusammen? Also wenn Russland den Tiergartenmörder angeblich freibekommen wollte, aber der Tauschpartner kurz davor stirbt und der Tausch dann platzt.
Ja, da sagt das Team von Nawalny, dass Putin auf keinen Fall wollte, dass Nawalny freikommt, weil aber mit dem K. nur im Austausch mit Nawalny freigelassen worden wäre, so hieß es zumindest, hätte Putin dann beschlossen, Nawalny loszuwerden und damit man dann irgendwann später mal neu verhandeln könne sozusagen. Ob das jetzt schlüssig ist oder nicht, das darf jetzt jeder selber entscheiden. Das Nawalny-Team sagt selber, das ist unlogisch und irrational und Putin würde sich verhalten wie ein verrückter Mafioso, so aber in diesem Video hieß es da.
Ist das Ganze irgendwie belegt, also dieser geplante Austausch, die Anschuldigung, irgendwas?
Nee, es gibt bis jetzt nur die Aussage vom Nawalny-Team. Von der Bundesregierung heißt es dazu kein Kommentar. Auch Außenministerin Annalena Baerbock ist dazu befragt worden heute. Auch sie hat gesagt, sie kommentiere die Vorgänge nicht, so wie es auch die gesamte Bundesregierung nicht tun werde. Eine Regierungssprecherin sagt, man könne sich dazu nicht äußern. Also es kann alles so sein, wie behauptet oder halt auch nicht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die schreibt allerdings, dass es tatsächlich deutsch-russische Verhandlungen gegeben hat über einen Gefangenenaustausch und dass die weit fortgeschritten gewesen sein. Die FAZ, die beruft sich dabei auf westliche Regierungskreise.
So oder so, das liegt jetzt in der Vergangenheit. Alexej Nawalny ist tot. Wie geht es denn da jetzt weiter? Sein Leichnam ist vor kurzem freigegeben worden. Und jetzt?
Ja, jetzt will sein Team offenbar eine Trauerfeier für ihn organisieren, noch bis zum Ende der Arbeitswoche. Es soll eine öffentliche Trauerfeier in Moskau werden. Eine Sprecherin hat auf X geschrieben, dass man einen Saal für die öffentliche Abschiednahme sucht. Und Nawalnys Mutter will eine öffentliche Beerdigung, hat sie auch schon gesagt. Es sollen sich nicht nur Familienangehörige, sondern auch Anhänger von Nawalny verabschieden können.
Und das kann einfach so stattfinden. Ist das überhaupt möglich im aktuellen politischen System von Russland?
Ja, das wird man in den nächsten Tagen sehen, welche Strategie der russische Staatsapparat da fahren wird. Bis jetzt hat öffentliche Trauer um Nawalny regelmäßig zu Festnahmen geführt. Da sind schon hunderte Leute verhaftet worden, weil sie Blumen niedergelegt haben. Aktuell ist das also kaum vorstellbar, dass der Kreml eine größere Trauerfeier zulässt, die vielleicht dann auch zu weiteren Protesten führen könnte. Heute noch hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, er geht davon aus, dass das russische Regime Nawalny getötet hat und Russland sei eine Diktatur und Nawalnys Tod die Konsequenz einer Diktatur.
Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sollte möglicherweise freikommen durch einen humanitären Gefangenenaustausch. Der Austausch sollte kurz bevor gestanden haben, heißt es. Belege dafür gibt es aber keine. Klaus Jansen hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova.
Ich bin ja ein Kerl, ich erkläre euch jetzt mal was. Also, dieses Video, das geht gerade bei TikTok viral mit über 11 Millionen Klicks. Ich habe es heute Morgen bei Twitter bzw. bei X gesehen. Eine Frau ist zu sehen, eine Golfspielerin, Profi-Golfspielerin Georgia Ball.
I'm going to win.
Die schlägt so ein paar Übungsbälle auf der Driving Range, filmt sich dabei selbst und ein Mann quatscht sie an. Ja, von der Seite, man hört, oh, you're too slow. Und er gibt ihr ungefragt Tipps, was sie besser machen kann. Er mache das ja schließlich seit 20 Jahren. Und sie sagt dann einfach, ich mache hier mal weiter mit meiner Übung. Ja, alles gut. Einfach sehr, sehr unangenehm, dieses Video. Es ist das Paradebeispiel für Mansplaining. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert erklärt uns, wo Erklären aufhört und Mansplaining beginnt und wie Betroffene damit umgehen können.
Mansplaining, also wenn Männer die Welt erklären. Zum ersten Mal so richtig auf den Punkt gebracht, hat das Phänomen die US-amerikanische Autorin Rebecca Solnit. Sie war auf einer Party und ein Mann hat einfach nicht locker gelassen und ihr erklärt, warum sie dieses eine wichtige Buch unbedingt lesen muss. Plot-Twist, es ist ihr Buch. Ein Typ auf einer Party hat Rebecca Solnit also ungefragt ihr eigenes Buch erklärt. Und das ist basically der Unterschied zwischen Erklären und Mansplainen. Ungefragt und von vornherein davon ausgehen, dass die Frau weniger kompetent ist. Das sagt auch Journalistin Hanna Schmidt. Sie macht gerade ihren Doktor am Institut für Journalistik und gibt Seminare zu Genderdiskursen im Kulturjournalismus.
Also eigentlich beginnt Mansplaining schon bei dem Bedürfnis eines Mannes, würde ich sagen, einer Frau ungefragt irgendetwas zu erklären. Und es wird dann akut, wenn er dann diesem Bedürfnis nachgeht, ohne sich vorher einmal die Frage zu stellen, warum denke ich gerade, dass ich dieser Frau etwas erklären muss? Und warum halte ich mich gerade für kompetenter? Egal, ob er jetzt die Frau kennt oder nicht.
Das Problem ist ja, es ist gar nicht mal so easy, das als Betroffene zu erkennen. Vielleicht hat man ja irgendwie hilflos ausgesehen. Vielleicht war es auch einfach nur eine nette Geste. Hier hat Hanna Schmidt einen guten Reality-Check, nämlich einfach mal die Rollen tauschen.
Also ich stelle mir die Situation von außen vor und frage mich, hätte jetzt mein Gegenüber mir das auch erklärt, wenn er mich als Mann lesen würde? Oder stelle mir vor, das, was er gerade mir erklärt, würde er einem männlichen Kollegen erklären. Und in dem Moment, in dem mir das dann weird vorkommt oder irgendwie komisch vorkommt, das ist immer ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass es gerade sexistisch ist.
Da werden jetzt vielleicht einige in eine Abwehrhaltung gehen und sagen, hä, stopp, ich bin doch da gar nicht mit der Intention rangegangen, der kleinen Dame hier mal die Welt zu erklären. Und ja, das mag sein, dass Männer Frauen was erklären wollen. Dieses Bedürfnis kann auch ganz unterbewusst sein. Denn wir haben das von klein auf so gelernt, sagt Hannah Schmidt.
Auch in modernen Kinderbüchern ist häufig die Rollenaufteilung so, dass die Mutter backt und putzt und der Mann oder der Vater bringt dem Kind irgendetwas bei oder zeigt ihm sonst wie die Welt. Ganz viele Erzählungen, mit denen wir jetzt in den 90ern, 2000ern groß geworden sind, verkörpern genau das.
Und damit hört es ja nicht auf. 2017 hat eine Studie gezeigt, im Fernsehen zum Beispiel sind deutlich häufiger Männer die Experten. Im Kinderfernsehen sind viel öfter männliche Charaktere zu sehen. Und wenn dann doch mal Frauen gezeigt werden, dann sind sie meist sehr stereotyp dargestellt. Als Feen, Hexen oder Mütter. Viel geändert hat sich da seitdem nicht. Forschende, unter anderem der Uni Rostock, haben die Berichterstattung zur Corona-Pandemie analysiert. Und in den untersuchten TV-Formaten war nur eine von 5 ExpertInnen eine Frau. Und obwohl fast die Hälfte aller ÄrztInnen in Deutschland Frauen sind, wurden auch da vor allem Männer zur Pandemie befragt. Long story short, oft erklären Männer uns also wirklich die Welt.
Das heißt, man kann Männern auch nicht unbedingt in erster Linie jetzt einen Vorwurf machen, wenn sie unbewusst denken, sie haben schon die Expertise, einfach weil sie Männer sind. Man kann ihnen aber einen Vorwurf dafür machen, wenn sie trotz des ganzen Diskurses, den es jetzt seit 50 Jahren oder länger schon gibt, nicht einmal darüber nachdenken und das nicht einmal reflektieren.
Aber wie am besten damit umgehen, wenn es dann doch passiert? Hannah Schmidt hat ein paar Vorschläge.
Man kann die Person fragen, so, warum denkst du gerade, mir das erklären zu müssen? Sah ich irgendwie hilflos aus oder warum erklärst du mir das gerade? Man kann es auch konfrontieren, indem man einfach sagt, zum Beispiel, wenn es in einem Gespräch passiert, ich war noch nicht fertig, lass mich bitte ausreden, danke, sowas in der Art.
Und dann gibt es noch die Variante der Golferin auf TikTok. Einfach weglächeln.
So, dann wird der Mann das aber sehr wahrscheinlich nicht merken und das auch wahrscheinlich niemals in seinem Leben reflektieren.
Und wer jetzt völlig verunsichert ist und sich gar nicht mehr traut, einer Frau was zu erklären, das geht schon klar, wenn man gewisse Dinge beachtet.
Bin ich wirklich Experte auf dem Gebiet? Wenn nicht, dann halte ich besser in den Mund. Hat die Frau mich um eine Erklärung gebeten? Wenn nicht, dann halte ich besser den Mund. Und ist die Erklärung notwendig oder nützlich? Und wenn nicht, dann sage ich besser gar nichts.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.